Ja, moin und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir auch wieder einen Gast mitgebracht, Gerald Scholze, und der wird uns heute zum spannenden Thema Model-Based System Engineering was erzählen. Und wenn ihr erfahren wollt, wie Tobi und ich daran schon gescheitert sind in unserem Garten und in unserer Küche, dann hört bis zum Ende.
Ja, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zum FME Podcast. Und wir haben heute mal wieder einen Gast dabei, nämlich Gerald, ein Urgestein der FME und einer der Gründe, warum unsere Abteilung existiert. Gerald, magst du dich vorstellen und vielleicht ein paar Sätze auch vielleicht zu deiner Historie sagen, als einer der älteren FMEler, sage ich mal?
Ja, gerne. Vorname ist ja schon mal klar, Gerald. Nachname Scholze, die mich noch nicht kennen, aber ich glaube, wegen Urgestein kennen mich schon relativ viele. Ja, bisschen die Story dazu. Ja, BU1 Hintergrund. Wir haben damals zu dritt angefangen. Wir hatten zuvor, also ich und Henning hatten zuvor, der vorherige BU-Leiter, Vorgänger von Rüdiger, wir hatten ein eigenes Unternehmen. Und Bernd Uhlemann war unser Angestellter, den kennen auch noch viele Kollegen. Ja, und wir sind hier als Team BU2-2, also sprich bei Klaus, untergeschlupft und haben dort die Keimzelle gebildet. Und das hat so noch, ich weiß gar nicht mehr, 3 Jahre später haben wir dann hier eine eigene Business Unit daraus gegründet. Rüdiger war zu dem Zeitpunkt dann auch schon an Bord und so ist das entstanden, von 3 Leuten auf heute deutlich über 30. Also ich würde sagen, es war nicht ganz unerfolgreich und es ist jetzt gut 12 Jahre her.
Ja, ich bin ja einer der neuesten Mitglieder quasi in der BU1 und genau, ich glaube 38 oder so sind wir jetzt und eine ganz bunte Truppe und genau, wir beide haben ja auch schon zusammen eine Metaverse-Veranstaltung gemacht. Das war ja auch total spannend. Du warst dann echt vor Ort, ich aus dem Metaverse. Und ja, wollen wir schon ins Thema einsteigen oder wollten wir noch FME-Historie weiter thematisieren?
Ich glaube, es wäre auch mal spannend, mit den Gründern dann tatsächlich irgendwann nochmal, also auch hier herzliche Einladung an dieser Stelle. Sein Gerald, willst du noch was hinzufügen? Das, ich glaube, wir haben heute ein riesen spannendes Thema mit dabei, aber gibt es noch was hinzuzufügen, wo du sagst, dass...
Ja, vielleicht sogar, das passt eigentlich als Überleitung auch ganz gut, weil... Wir sind damals ja auch aus mit dem Thema Product Lifecycle Management hier eigentlich mit angerückt. Das heißt, das war damals für Dirk auch so ein Aufhänger, weil man uns eigentlich auch an Bord geholt hat. Henning kannte ja Dirk von früheren Tätigkeiten schon und das hat sich so aus verschiedenen Richtungen ergeben, dass wir da zusammengekommen sind. Und Dirk hat damals die Chance ergriffen und gesagt, okay, Thema PLM, Product Lifecycle Management, habe ich eh auf der Agenda. Ich habe es zwar erst in einem Jahr vorgehabt, aber wenn ich jetzt hier ein komplettes Team übernehmen kann, der das Thema angeht, wäre das doch ein guter Startpunkt, das mit hineinzunehmen. So hat das Ganze, die ganze Story angefangen und Product Lifecycle Management hat ja alles mit dem Thema zu tun, den Produktentstehungsprozess, wie werden Produkte entwickelt, wie kann man das verwalten, wie kann man das managen und da gibt es ja auch neue Herausforderungen und das leitet, glaube ich, ganz gut über in das Thema, das wir ja heute uns mitgenommen
haben. Also, Gerald hat uns heute das Thema Model-Based System Engineering mitgebracht und für diejenigen unter uns wie mich, die da noch nicht so viel drunter verstehen, erzähl uns doch mal erstmal vielleicht, was das so alles beinhaltet.
Ich muss mal am ehesten anfangen, wo die Herausforderungen sind, warum das jetzt aktuell am Markt eigentlich so ein Thema wird. Und wie wir ja alle wissen, die Produkte werden immer komplexer, immer komplizierter, immer variantenreicher. Wenn wir uns anschauen, was heute in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Märkten und anderen Bereichen stattfindet, dass man einfach eine extreme Komplexität hat, von der Mechanik immer stärker auch in Richtung Software und Elektronik und Elektrik, die ganze Mechatronik-Thematiken und das überhaupt noch managebar zu halten in seinen Varianten und in seinen Zusammenhängen. Dazu ist das Thema einfach jetzt auf die Agenda gekommen, Systems Engineering oder auch funktionsorientierte Entwicklung, das spielt alles damit rein. Und Model-Based Systems Engineering ist eigentlich System Engineering, ja, aber entlang von Modellen. Das heißt, man baut sich für alle Aspekte, die verschiedensten Sichten, Untersuchungen, die man macht, baut man sich Modelle. Und das verbirgt sich hinter Model-Based Systems Engineering. Vom Thema her ist das eigentlich schon eine recht alte Geschichte. Systems Engineering hat mit dem ganzen Thema Raumfahrt angefangen, sprich mit dem Apollo-Programm damals, wo wir ja von auf dem weißen Papier, Raketen kannte man schon, gesagt hat, in 12 Jahren wollen wir ja auf dem Mond sein. Und dementsprechend wurde danach auch nach Methodiken geschaut, wie man das am besten voranbringen kann. Und da ist das ganze Thema Systems Engineering eigentlich auf die Agenda gekommen.
Okay, wie darf ich mir das praktisch vorstellen? Also ich habe jetzt gerade ich schließe mich da Freddy an, kompletter Laie, was das Thema angeht. Ich habe noch keine Mondraketen gebaut oder geschweige denn Autos oder sonst welche Sachen. Gibt es da richtig Software dafür, die dafür ausgelegt ist? Oder muss man sich das zu so einem endlos großen Excel-Tapete vorstellen? Oder wie arbeitet man da, um diese ganzen Sichten irgendwie zu vereinen?
Das sind im Wesentlichen erstmal Methodiken und Vorgehensmodelle. Das Ganze hat historisch sich auch entwickelt aus Konstruktionsmethodik auf der einen Seite, dass man einfach über Anforderungen aus allen Richtungen, aus allen Gesichtspunkten, nicht nur eigentlich die eigentlich funktionale Anforderung, die du an ein System, an ein Produkt hast, sondern dann auch aus weiteren Aspekten über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes hinweg. Also das fängt schon an, Themen wie zum Beispiel Fertigbarkeit. Also wie muss ich das, welche Dinge muss ich berücksichtigen, um das vernünftig fertigen zu können? Oder aus heutiger Sicht natürlich auch in Richtung Produktlebenszyklusende. Wie kann ich es recyceln? Was muss ich im Vorfeld schon alles beachten, dass es vernünftig wiederverwertbar ist, dass es nachhaltig ist? Und also all diese Aspekte spielen in Systems Engineering hinein. Das heißt, ich muss aus allen Gesichtspunkten sehr früh schon darauf achten, dass ich eben komplett bin in dem, was ich untersuchen will und in alle Disziplinen an Bord hole. Das heißt also nicht nur mich um die eigentliche Mechanik kümmere oder nur um die elektronischen Aspekte oder die Softwareentwicklung dazu, sondern das in eine gesamte, einen gesamten Zusammenhang zu bringen und alle Mitarbeiter, Entwickler, Abteilungen mit an den Tisch zu holen, um hier ein gesamtes Verständnis meines Vorhabens, was ich vorhabe, eben zu haben und alle Aspekte zu betrachten. Und die Methodik dazu geht darum, dass wenn ich eben solche riesige, komplexe Systeme habe, das greifbar zu machen. Und da gibt es eben verschiedenste Aspekte daran, dass ich eben in Systemen denke, dass ich in Systems of Systems denke, dass ich das runterbreche in einzelne Aspekte. Und Model-Based Systems Engineering an der Stelle heißt, ich betrachte das in Modellen. Zum Beispiel kann ein Anforderungsmodell schon ein Modell sein, in dem ich im Prinzip alle Aspekte in eine Art Modellbeschreibung reinbringe. Oder wenn wir in Richtung Simulation zum Beispiel gehen, so dass ich einfach kinetische Simulationen zum Beispiel mache, was auch für sich wieder ein Modell ist. Und mit Modell ist ja immer, wenn man so will, eine Darstellung bestimmter Aspekte der Wirklichkeit, die ich erreichen will. Und die ist natürlich immer nur so genau oder nur für diesen Zweck geeignet, das Modell, für das ich es eigentlich betrachten will. Und so muss man das auch angehen. Also ich bin eigentlich nicht in der Lage, es gibt halt einen weiteren Fachbegriff dazu, der heute auch sehr stark geprägt ist. Jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein.
Wir werden dir nicht helfen können.
Naja, das ist schwierig. Das,
Ja, vielleicht fällt es dir ja gleich noch ein. Was mich jetzt nochmal, was mir gerade als Frage noch in den Kopf kommt, ist, siehst du jetzt aktuell, ne, du hast auch gesagt, das Thema kommt jetzt gerade wieder so richtig nach vorne. Wo sind denn da jetzt gerade die Anwendungsfälle? Wo haben wir Problemstellungen, wo uns das jetzt helfen kann?
Ja, aktuell ist es so, dass wir ja im Rahmen des Forschungsprojekts Repase dran sind, Methodiken und Einführungstechniken zu bringen und auch ein Stück weit ein Produkt entwickeln, das den Mittelstand insbesondere eben unterstützt, wie ich das Thema habhaft werden kann, weil die heutige Vorgehensweise ja diese Aspekte kaum betrachtet oder dieses Vorgehen nicht so kennt. Und das bedeutet ja auch für die Unternehmen eine ziemlich starke Revolution, ihr ganzes Unternehmen oder ihr ganzes Vorgehensmodell dahin umzustellen, wie ich damit umgehen kann. Weil wir wissen, heute ist das eher siloartig organisiert. Das heißt, die einen machen die mechanische Konstruktion, die anderen kümmern sich um die Software. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel Reibungsverluste in den Schnittstellen. Und Systems Engineering bedeutet, dass ich diese Schnittstellen von vornherein sehr viel stärker beschreibe, beziehungsweise eben die Beteiligten an den Tisch bringe und die Methodiken habe, eben das aus allen Richtungen zu betrachten. Und darum geht es jetzt im Wesentlichen, wie können wir den Kunden aus dem Mittelstand helfen, das einzuführen. Und wir gehen da im Moment so vor, dass wir dort entlang der sogenannten Konstruktionsmethodik, die eigentlich fünf Phasen kennt. Eine ist, dass ich hergehe, mir die Anforderungen aufnehme, daraus ein Funktionsmodell ableite, also die Funktionen beschreibe, die ich dazu brauche, um diese Anforderungen zu erfüllen. Und diese Funktionen sind wirklich erstmal unabhängig, ob das Elektronik, Mechanik, Software ist, sondern die beschreibt eigentlich das Vorhaben, was ich habe, und daraus im weiteren Schritt in Lösungsszenarien ausdenke, die eben diese Funktionen erfüllen und das zusammenbringen. Und dann gehe ich in den letzten Schritt in die Bewertung rein, in die Nutzenwertanalyse, um da herauszufinden, welche ich dann konstruktiv und entwicklungstechnisch weiterverfolgen will. Und das Ganze ist eigentlich die Keimzelle dessen, was ich im System Engineering auch tue, dass ich das eben dann weitergefasst für gesamte Systeme ausrolle und diese Methodik eigentlich mir erarbeite. Und das kannst du heute natürlich mit Excel-Sheets machen, aber das ist natürlich ganz schnell am Ende dessen, was man dann tun kann, weil man die ganzen Abhängigkeiten von der Anforderung oben eben bis runter zur Lösung in der Kette irgendwie managebar haben will. Und wenn ich da oben an der Anforderung was ändere, muss ich ja wissen, welche Auswirkungen das unten auf meine Lösung hat. Und das über die in verschiedenen Module hinweg dann zusammenzuhalten. Und das geht eigentlich in dem Zusammenhang, das einfach greifbar zu machen, managebar zu machen, die Werkzeuge zu haben, das zu tun. Und das ist unser Thema, was wir hier betrachten. Einhergehen natürlich auch, das ist der andere Teil von Repase, das repetitiv beziehungsweise reflektiv zu machen. Das heißt, diese Vorgehensmodelle nachhaltig und im Unternehmen einführen zu können, sodass die Mitarbeiter, die Kunden, die Beteiligten nicht nur sagen, ja, das ist schön, was wir da machen, das funktioniert ja auch, aber meiner täglichen Arbeit kann ich es nicht nutzen. Ich muss hier den Krieg gewinnen und kann nicht hier auf die Werkzeuge hier warten und das machen. Also da einfach wollen wir wesentlich besser werden und ein Einführungsmodell finden, das die Kunden nachhaltig eben dazu hinbringt, mit diesen Methodiken arbeiten zu können.
Also ich habe gerade, in meinem Kopf ist gerade so dieses unglaublich große Excel-Modell, wo keiner mehr durchsteigt und nur zwei Leute irgendwie wissen, wie das Ding aufgebaut ist und wo man welche Formel ändern darf, ohne dass einem das Ding hinten um die Ohren fliegt. Was ist denn üblicherweise Software, die dort eingesetzt wird? Also gibt es da Lösungen, die sich anbieten? Weil, also gerade wo du die ganzen Abhängigkeiten ansprichst, da hört es dann ja auch oft mit so einem Mindmap-Tool oder so. Also ich finde es, in meinem Kopf ist es gerade extrem schwierig, sich vorzustellen, wie man all das übersichtlich zusammenbringt.
Es gibt einiges am Markt an Herstellern, die Tools in Richtung Systems Engineering anbieten. Meistens sehr fokussiert auf, es gibt hier auf Basis von UML eine Sprache, die nennt sich SystemL. Und die ähnlich wie der UML-Notation, also man kennt auch vieles bereits, wenn User Stories, Use Cases, was du beschreibst auf der anderen Seite für die Anforderungen, aber auch eben in Richtung, bei Softwareentwicklung kennt man das im Requirements Engineering und diesen Themen, ähnliche Methodiken bietet das System auch im die verschiedenen Modellaspekte zu beschreiben. Und da gibt es unterschiedliche Software, die das tun kann. Zum einen wäre das ein Rational Rose, kennt man unter dieses Portfolio von IBM, oder auch Enterprise Architect. Ja. All diese Tools haben einen riesen Nachteil. Du musst relativ guter Experte sein, mit dem umzugehen zu können. Und du musst auch eine Sprache finden, weil die Möglichkeiten sind natürlich groß. Und im Prinzip musst du für dein Unternehmen auch eine entsprechende Sprache definieren, um damit umgehen zu können. Und aber für die Kommunikation in die Breite, um daraus Anforderungen für die eigentliche Arbeit abzuleiten und so weiter, wird sehr schnell sehr schwierig. Und es gibt andere Hersteller, wo es ein bisschen einfacher ist. Dann hast du aber wieder Schnittstellen in die eigentliche Produktwelt hinunter. Also sprich, wenn du in typische Product Lifecycle Management Systeme reingehst, wie zum Beispiel ein 3D Experience von Dassault oder ein, das sind alles Begrifflichkeiten, die euch wahrscheinlich jetzt wenig sagen.
Oder aber 3D Experience klingt so, als könnte man das im Metaverse benutzen.
Da gibt es durchaus Ansätze dazu, ja, weil das ja auch ein richtig 3D Experience heißt an der Stelle, dass du die Erfahrung natürlich in einer 3D-Welt auch machst, ja. Sprich, die Produktbeschreibung, dann dein Produktmodell natürlich auch in 3D dargestellt wird, in der Funktion und so weiter. Das kommt natürlich da rein. Aber letztlich hast du da ja zwischen der Definitionswelt und der Konstruktionswelt Differenzen. Und das zusammenzubringen ist halt hier die Herausforderung. Wir gehen tatsächlich jetzt den anderen Ansatz, weil wir ja diese Kette eigentlich verbinden muss und du ja eigentlich, wenn du so willst, in den Eigenheiten verschiedene Objekte hast, die ineinander verknüpft oder miteinander verknüpft werden müssen. Auf der einen Seite die Anforderungen, die unter sich Verknüpfungen haben. Auf der anderen Seite hast du die Funktionen, von den Funktionen zu den Lösungen, von der Lösungsforschung zur Nutzwerkanalyse. Und das kannst du eigentlich wunderbar in Graphmodellen abbilden. Also bauen wir das quasi auf Basis von Neo4j, wo diese Verknüpfungen ja sehr, sehr einfach zu realisieren sind. Da brauchst du ja nicht groß drüber nachdenken, sondern das ist ja im System immanent vorgesehen dort. Und da geht es eher darum, dann die Werkzeuge zu bauen, dass du darin die Navigationsmöglichkeiten hast, dass du die Sichten dir so definierst, dass du im Prinzip den Umfang ganz schnell erkennen kannst und die Abhängigkeiten dich entlang hangeln kannst, was natürlich mit einem riesen Excel-Tapete oder mit mehreren Excel-Tapeten, das ist ja eigentlich eher das Thema, was du hast, dass du verschiedene Excels hast, die keine Verbindung untereinander haben oder nur eine logische Verbindung, aber die existiert in den Köpfen der Ingenieure und der Anwender, aber nicht tatsächlich auf dem Blatt, um das abzubilden und handhabbar zu machen und nutzbar zu machen und daraus auch eben Kataloge abzuleiten, wiederverwendbar zu machen. Das sind so die Herausforderungen, die wir haben.
Weißt du, welche Glocke in meinem Kopf gerade klingelt?
Nein, weiß ich noch nicht. Sag, hau raus.
Die Low-Code-Glocke.
Die Low-Code-Glocke, ja. klingt auf jeden Fall danach.
Wir trinken nur mal einen Kaffee, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil gerade Grafdatenbanken und das alles mit eigenen Ansichten verknüpfen, ich glaube, da kann man wunderbar individuell schnell was bauen. Ah, da freue ich mich drauf. Aber jetzt erstmal hier Freddy, ich wollte jetzt nicht.
Genau, ich habe da noch, also bei mir kommt eine andere Glocke, einer meiner Glocken sozusagen, die ich im Kopf habe, wenn man so sagen darf. Und zwar hast du jetzt ja auch ganz viel von Anforderungsmanagement gesprochen, ob das jetzt nun softwareseitig ist oder auch einfach konstruktionsmechanisch, elektrisch, elektronisch, wie auch immer, kommt bei mir natürlich auch so ein bisschen der Gedanke, ich habe ja diesen agilen Hintergrund auch und inwieweit kann so ein komplexes System und System Engineering auf neue Erkenntnisse und neue Anforderungen denn dann auch reagieren? Also einerseits höre ich jetzt so raus, dass überhaupt erstmal so Abhängigkeiten dadurch sichtbar gemacht werden können, was natürlich dazu führt, dass ich dann, wenn neue Anforderungen kommen, überhaupt erstmal auch die Komplexität verstehe, die das dann vielleicht mit sich bringen kann. Aber inwieweit kommen agile Methoden bei euch vielleicht an der Stelle auch zum Einsatz oder können zum Einsatz kommen überhaupt? Und inwieweit muss man alles wirklich vorher ganz haarklein irgendwie schon klar haben?
Das gehört unbedingt zusammen. Mhm. Weil du bist ja, das kennt ihr auch aus eurer eigenen Arbeit, wenn man jetzt auch sehr softwarelastig denkt, du gehst mit den ersten Rutsch Anforderungen hinein, suchst Lösungen danach, lernst neue Erkenntnisse, die sich wieder zurückspiegeln in die Anforderungen, die Anforderungen auch teilweise verfeinern. Weil wenn du zum Beispiel nur sagst, okay, das möchte ich jetzt modularisieren, da brauche ich ein Modul dafür, eine Komponente, die dann wieder verschiedene Parameter erfüllen soll. Das heißt, du verfeinerst dann deine Anforderungen. Das ist ein iterativer Prozess und so geht es auch weiter in die Lösungsfindung. Und so muss das eigentlich ständig durchgehen. Und am besten macht man das natürlich mit agilen Methoden, dass du dort auch die gleichen Verfahren mit Scrum und Co. anfängst, dieses zu reflektieren, durchzuarbeiten und die Kette durchzugehen. Und eigentlich ist das Werkzeug dazu da, dass du das managen kannst, dass du dir eigentlich nicht drüber über die Zusammenhänge Gedanken machen musst oder die Zusammenhänge immer wieder eruieren musst, sondern dass du die ganz schnell erkennst und nachverfolgen kannst. Und wenn jetzt zum Kunden dann tatsächlich, und das kennen wir in der Softwareentwicklung genauso, ein harter Change kommt, wo etwas das Ziel wegläuft und es ganz anders machen möchte, oder ein elementarer Parameter, dann möchtest du ja ganz schnell die Auswirkungen sehen. Und wenn du diese Kette durchgemanagt hast und die entsprechenden Modelle schnell anpassen kannst, kannst du die Auswirkungen dazu eruieren, kannst du die Kosten, die daran mit dranhängen, oder eben auch, ob es überhaupt lösbar ist, ob es nicht so unlösbare Konflikte gibt, um da ranzukommen. Also unbedingt. Also das gehört sehr stark zusammen. Weil das ist nach einer Wasserfallmethode wird das nicht funktionieren. Da bist du am Anfang mit deinen Anforderungen nicht komplett oder auch mit deinen Lösungsansätzen. Und dann denkst du dir verschiedene Lösungsszenarien erstmal aus, die ähnlich wie wir das ja auch kennen, erstmal auf einem Stück Papier oder legst ein paar Parameter fest, hast vielleicht auch schon andere fertige Lösungsbausteine, die du damit hineinnimmst. Dann beim Entwickeln dieser Tieferlegen dieser Lösung stellst du ja auch fest, da ist jetzt irgendwie ein Gedanke, oder insbesondere wenn du in neue Welten reingehst und ganz innovative Themen angehen willst, dann kommen ja die Schwierigkeiten zurück. Und sie sagen, okay, das ist so nicht machbar, müssen wir wieder gegebenenfalls die Anforderungen an der Stelle ein bisschen anpassen, was ja dein Produkt letztlich aus Anforderungssicht beschreibt. Und das sind all das als Aspekte, die danach mit reingehören. Ich hoffe, ich habe es halbwegs erklären können. Das ist
ja, total. Also genau diese Gedanken habe ich, genau das hat es eigentlich beantwortet, meine Frage, die da so entstanden ist. Mhm. Super spannend, weil genau, also ich glaube auch, dass halt so ein komplexes System total von agilen Methoden ja auch profitiert, dass man eben überhaupt die Möglichkeit hat, du hast es ja auch beschrieben, ne, verschiedene Fachgruppen kommen irgendwie zusammen mit ihren verschiedenen Perspektiven, bringen das ein, und das in einem iterativen System dann zu machen, macht, also ergibt total Sinn, ja.
Wo wir gerade beim Glockenläuten waren, bei wem sollten denn jetzt die Glocken läuten, dass er sagt, ich bin in der Situation, ich muss unbedingt mal mit Gerald sprechen, von den Zuhörern? Also was wäre jetzt üblicherweise ein Fall oder ein Projekt, wo du sagst, oder ein Unternehmen, wo du sagst, so, lass auf jeden Fall mal schnacken, sonst ohne Model-Based System Engineering seid ihr verloren.
Kommt ins Hintertreffen, würde ich sagen, gegen eben Mitbewerbern, Unternehmen, die Systems Engineering Methoden eben einführen. Und das sind alles Unternehmen, die in irgendeiner Form mit komplexen Produkten zu tun haben. Also klassischerweise können das Anlagenbauer sein, die Engineering to Order auch machen im Hinblick darauf. Was heißt Engineering to Order? Wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du hast so Fertigungsstraßen für Motoren oder für Abfüllanlagen, die unterschiedlichste Gebinde abfüllen müssen, und dann hast du für deinen Kunden baust du eigentlich diese Straßen ja auf. Und das sind ja von den ersten Zuführungen der Leerbehälter bis hin zur Verpackung, sind das ja sehr komplexe Zusammenhänge. Das wird heutzutage bei vielen Unternehmen immer noch mit der Hand am Arm gemacht. Die bauen diese Systeme teilweise komplett in ihren Fabriken auf, um es dann durchzutesten, durchzuprogrammieren in der gesamten Kette, weil sie verschiedenste Module ja hintereinander schalten, verschiedene Aspekte, und das überhaupt gar nicht anders machen können. Und mit Systems Engineering, wenn du sehr früh in Modellen aufbaust, kannst du diese Programmierung schon einen Großteil vorne wegnehmen und eigentlich dann direkt beim Endkunden aufstellen, und dort machen wir die ganzen Qualitätstests, Durchlauf, der es vorher schon gemacht hast, aufgrund der Systems-Methodiken, die da drin stehen. Also alle die Unternehmen, die dort sich massiv weiterentwickeln wollen und einfach merken, sie kommen mit ihren bisherigen Vorgehensweise an Grenzen, mit sehr vielen Mehrarbeit auf der Zielgerade und Fehler erst ganz zum Schluss entdecken können, weil Schwächen in im Konzept vorne sind, die sie gar nicht entdecken können, weil sie nicht mit Systems Engineering Methodiken vorangehen.
Das heißt, das Risiko eines Fehlschlags sozusagen sinkt dann auch, weil ich das vorher schon alles mir viel genauer in einem Modell angeguckt habe, dass ich dann ganz am Ende, wenn ich dann alles zusammengestellt habe quasi und aufgebaut habe, dass dann irgendwo zwischendurch irgendwo ein Knackpunkt noch auftaucht, der ist dann einfach geringer, ne? So verstehe ich
bis das. Bis dahin im Prinzip sogar so weit gehen, dass du dir die richtigen Simulationsmodelle aufbaust, um die durchgehende Kette, die Software dazu schon programmieren kannst, weil du Software und Hardware in der Loop hast und dass die gesamte Kette schon durchgehen kannst und erst beim Aufbau eigentlich damit schon fertig bist. Und nicht erst, wenn du aufgebaut hast und dann die Software dafür entwickeln musst, so wie wir es teilweise jetzt auch live erlebt haben bei Kunden. Ihr macht euch da keine Begriffe. Es ist tatsächlich so, dass sie den kompletten Maschinenpark aufstellen, für 3 Monate, also wirklich auch entsprechende Fertigungshallen haben. Und dann sprechen wir schon von einigen Metern. Das ist so eine Anlage, kann durchaus 100 Meter lang sein. Das heißt, du brauchst auch den Platz dazu. Und dann steht die da 3 Monate, um die einzufahren, sprich die ganze Programmierung der einzelnen Teilelemente zu machen. Und die machen sie hart an der Physik und dann unter dem Zeitdruck, den sie dann tun müssen. Und das kannst du ja eigentlich alles schon viel, viel früher machen.
Das kommt mir
mit den ganzen Aspekten, ja.
Wenn ich an meine Gartenbeleuchtung denke, wo ich einfach groß eingekauft habe, alles in den Garten geschmissen und dann erst festgestellt, aber ich habe gar nicht das Netzteil, dass ich das brauche. Ich brauche ein größeres Netzteil, ich muss ein Erdkabel verlegen, ich bin in den Baumarkt gefahren, nochmal 3 Schrauben geholt, wieder weiter, fehlt mir schon wieder ein Bauteil. Im Kleinen nenne ich das gerade da dran.
Ja, das ist eine wunderbare Analogie dazu, ja. Also man kann sich natürlich, das, je komplexer das ist, desto mehr macht das ja auch Sinn, im Vorfeld mehr Gehirnschmalz reinzustecken, Modelle zu aufzubauen. Und die Kunst dabei ist es ja auch, Modelle nicht um den Selbstzweck zu machen, sondern mit dem Ziel zu bauen. Was will ich damit erreichen? Was möchte ich machen? Es wird da sehr gern, Engineering ist ja in der Richtung immer sehr, sehr spannend. Also wenn du dem genügend Zeit gibst, der macht alles und er macht das in den Detailgrad, baut er sich das Modell dafür auf oder bauen die ihn auch in Zusammenarbeit das Modell dafür auf und dann ist es aber völlig übers Ziel hinausgeschossen, weil ja du das Modell Dinge, Aspekte in einem Detail betrachtet, was du eigentlich nicht brauchst, ja, sondern es geht ja darum, Modell eben zielgerecht zu machen. Ein Beispiel dafür, für eine Auslenkung, also das ist ein Beispiel sogar aus dem Druckbereich, also sprich diese großen, nicht Druckmaschinenhersteller, sondern diese Printer, wie wir sie heute eigentlich in den Büros stehen haben, die auch sehr komplex sein können, von den Möglichkeiten, die da zu tun sind. Du für solche Druckvorgänge für Auslegung, weiß ich, ob du jetzt 100 Seiten druckst oder nur 50. Und Kunden haben unterschiedliche Anforderungen und für diese Anlagen wird es unterschiedlich ausgebaut und dann möchtest du einfach über die Simulation herausfinden, welches ist ein schwächstes Glied da drin und dann betrachtest du natürlich eigentlich nur diese Taktfrequenzen und alles, was da dazu notwendig ist. Aber da musst du nicht, wie soll ich sagen, also den Ventilator da unten drin, der einfach keine Rolle spielt im Detail ausmodellieren, das macht dann keinen Sinn, sondern du willst ja auf die Komponenten betrachten, die du betrachten musst, um das zu tun. Es macht also nicht Sinn, alles komplett, also die Realität. Das ist im Prinzip, baust du ja einen, fehlt mir das Wort immer noch, Katastrophe, Entschuldigung.
Weinblenden.
Wie heißt denn das? Was mir noch eingefallen ist, als du von deinem Garten berichtet hast und dem Modell, also du hast ja gar kein Modell von deinem Garten wahrscheinlich vorher gebaut.
Ich habe mir gedacht, ich brauche 8 Lampen, und dann habe ich alles da reingeschmissen und dann festgestellt, dass die Wattleistung nicht mal ausreicht, um die ganzen Lampen zu versorgen. Also weil ich nicht geplant habe.
Genau, was ich gemacht habe, ist vor 2 Jahren irgendwie eine neue Küche gekauft und dann haben wir bei einem schwedischen Möbelhersteller diese Küche quasi bestellt und vorher ist jemand gekommen und hat meinen Raum irgendwie 3D gescannt und dann konnte ich quasi ja alles da vorher dann in dem 3D-Designer einbauen, ne? Also ich habe ein Modell davon gebaut. Dann habe ich selber diese Küche eingebaut und dann festgestellt, dass leider in dem Modell die Schräge des Bodens nicht eingeplant war, sodass dann irgendwie die Höhe der Küche und die Höhe vom Fenster und so alles gar nicht mehr so zusammengepasst hat, wie ich mir das gewünscht hatte, wo ich mir dann, wenn ich jetzt im Nachhinein betrachte, hätte ich mir dann ein besseres Modell von meinem Raum gewünscht. Ja. Dann hätte ich das Problem sofort gesehen irgendwie, ne? Weil ich hatte halt eigentlich geplant, dass die Arbeitsplatte in das Fenster sozusagen so reingeht. Und das ging dann aber durch diesen Höhenunterschied einfach gar nicht mehr. Das hat halt nicht mehr gepasst. So. Schade. Die Daten waren wahrscheinlich sogar da, nur nicht in unserem 3D-Modell berücksichtigt, vermutlich mal.
Ja, ich finde es gerade schön, wenn wir diese Mondlandeprojekt runterbrechen auf unsere Gartenbeleuchtung und die Küche. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem im Kern so ein bisschen mehr verstanden haben, was ihr da eigentlich macht. Also ich finde es mega beeindruckend. Ich weiß nicht, wir fahren hier langsam Richtung Zielgerade. Gibt es noch was, wo du sagst, Gerald, das muss jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, unbedingt nochmal gehört haben oder sich angeschaut haben oder gelesen, gemacht? Irgendwas, wo du sagst, das ist nochmal...
Ja. Man ist es natürlich insgesamt ein sehr komplexes Thema, soll ja auch komplexe Sachen behandeln. Gibt natürlich sehr viel Literatur dazu. Stichpunkte dazu sind natürlich auf der einen Seite, es gibt eine Gesellschaft, nennt sich InCozy, die viele Dokumentationen dazu hat, die auch im Prinzip viele Fälle der Normungen da vornimmt. Das ist ein Thema, was man sich durchaus angucken kann. Und so ein bisschen Einführung in Systems Engineering, da kann ich nur im Nachgang auch noch ein, zwei Literaturempfehlungen geben, die es durchaus Sinn macht, wenn man sich da mal ein bisschen einlesen will, um ein bisschen zu verstehen, was da dahinter steht und ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, auch welche Rollen aus Unternehmenssicht dort betrachtet werden müssen. Also es ist ja wie alles eigentlich in mehreren Dimensionen. Das ist Tools, das ist Organisation, das ist der Mensch, der dann im Mittelpunkt stehen muss. Das muss alles zusammenspielen, sonst wird es nicht funktionieren.
Sehr cool, vielen Dank. Ja, wenn sonst noch Fragen sind, kommentiert. Gerald wird bestimmt in Sicherheit, wenn wir die Fragen an ihn weiterleiten, sie auch wieder beantworten. Genau, ansonsten vielen Dank, dass du uns an unserem schönen Metaverse-Strand hier, ich genieße das gerade, die Aussicht hier, die man als Zuschauer und Zuhörer schon gar nicht sehen kann, aber es ist echt schick hier. Das Büro sieht nicht ganz so warm und herzlich aus, auch draußen regnet es in der echten Welt. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Vielen Dank, auch vielen Dank für diejenigen, die noch bis jetzt zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, gebt uns gern Feedback und uns bleibt eigentlich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal zu wünschen. Macht's gut. Ciao.
Ciao.